Herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge des Podcasts Wir sind die Uni. Die 2010er Jahre begannen mit einer weltweiten Finanzkrise und gleichzeitig mit großer Hoffnung. Im Dezember 2010 fand in Tunesien eine Revolution ihren Anfang, die sich auf viele weitere Länder ausbreiten und als arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. Die Bürgerkriege im arabischen Raum führten allerdings auch zur vermehrten Flucht nach Europa. Zu der Zeit erstarkten in Deutschland und anderen europäischen Ländern der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Der AStA der Uni Bremen ging dagegen auf die Barrikaden. In der heutigen Folge sprechen wir mit Irina. Als Mitglied des AStA verhinderte sie mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Oktober 2016 einen Auftritt des Historikers und Gewaltforschers Jörg Barbarowski an der Uni Bremen. Barbarowski werden rechtsextreme Positionen und Geschichtsrevisionismus vorgeworfen.
Der Anlass war, dass der RCDS, also der Ring christlich-demokratischer Studierender, Studenten, zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung den eingeladen hatten, damit er sein neues Buch vorstellt, Räume der Gewalt. Barbarowski geriert sich auch als Gewaltforscher, ist von Haus aus Stalinismusforscher, eigentlich Historiker. Und in diesem Buch werden einerseits hochproblematische Thesen vertreten und auf der anderen Seite, wie gesagt, tritt er eben in der Öffentlichkeit als Politikberater auf, der die AfD jetzt nicht namentlich flankiert. Also er hat sich zumindest früher, aktuell weiß ich es gerade nicht, jetzt nicht ausdrücklich positiv auf die bezogen, aber verbreitet auf jeden Fall Standpunkte, die rechtskonservativ bis schon über der Schwelle von rechtskonservativ zu rechtsaußen sich platzieren, ist starker und scharfer Kritiker der beispielsweise Geflüchtetenpolitik 2015 gewesen. Und ein wichtiger Grund, warum wir zu Protest gegen diese Veranstaltung aufgerufen haben, war, dass Barbarowski eben einer ist, der mit seinem wissenschaftlichen Status, also mit seiner Professur, so rechtsradikale Positionen einfach auf eine gewisse Art und Weise adelt und denen so einen Anschein von Wissenschaftlichkeit verleiht, dadurch, dass sie eben aus dem Mund eines Professors kommen. Insofern nochmal den Aussagen, die er trifft, eine andere Relevanz zugesprochen wird, öffentlich, als wenn das jetzt von Hinz und Kunz kommt.
Barbarowski veröffentlichte in dem Artikel »Europa ist gar keine Wertegemeinschaft« am 14. September 2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter anderem folgende Ansichten.
Natürlich kann die jährliche Einwanderung von 500.000 Menschen technisch bewältigt werden. Aber wollen wir sie auch bewältigen? Diese Frage hat niemand gestellt. Hat überhaupt ein Politiker je darüber nachgedacht, was das Gerede von der Willkommenskultur bewirkt? Es hat sich in den Krisenregionen dieser Welt inzwischen herumgesprochen, dass man für die Einreise nach Deutschland keinen Pass benötigt, dass der Wohlfahrtsstaat eine Versorgung gewährt, die in Pakistan oder Albanien nicht einmal für Menschen erreichbar ist, die in Lohn und Brot stehen.
Der AStA verteilte auf dem Campus Flyer, die Barbarowskis Position als rechtsradikal bezeichneten und zum Protest gegen den Auftritt aufriefen. Ein Auszug aus dem Flyer.
Keine Uni dem Rassismus, Rechtsradikalen das Podium nehmen. Mit Genehmigung der Universität Bremen haben sich der Ring christlich-demokratischer Studenten und die Konrad-Adenauer-Stiftung entschlossen, den kruden Theorien des Berliner Rechtspopulisten Jörg Barbarowski eine öffentliche Bühne zu bieten. Barbarowski, umstrittener Dozent der Humboldt-Universität zu Berlin, rechtfertigte in der jüngeren Vergangenheit wiederholt gewalttätige Ausschreitungen gegen Geflüchtete und Anschläge auf deren Unterkünfte, bedient sich nationalistischen Vokabulars und vertritt rechtsradikale Positionen im politischen Streit um migrationspolitische Fragen. Wir protestieren dagegen, dass einem Mann, der Menschen mit blankem Hass begegnet, finanziert von uns allen, die Möglichkeit geboten wird, auf einem Campus aufzutreten, der vorgeblich Offenheit ausstrahlen will.
Also der Flyer, der lag selber gar nicht lange aus. Der Flyer lag vielleicht so einen Tag in der Mensa aus oder sowas. Und daraufhin hat die KAS die Veranstaltung, die eigentlich in der Uni stattfinden sollte, schon direkt in ihre eigenen Räumlichkeiten verlegt, angeblich auf Raten des Staatsschutzes, weil die irgendwie massive Randale bis zu Bedrohung, bis zu körperlicher Gewalt erwarten würden, hat sich dann auch sehr sehr empört der Uni gegenüber geäußert, wie sie denn in Kauf nehmen könnte, dass solche Anfeindungen und solche Gewaltdrohungen auf dem Unicampus stattfinden. Die hat das erstmal jetzt auch verständlicherweise ein bisschen verwirrt zurückgewiesen, weil sie meinte, erstens ist doch nichts passiert, zweitens, da wird nirgendwo zur Gewalt aufgerufen, drittens, was sollen wir machen, wenn die irgendwie einen Flyer verteilen, dann ist das halt so. Und ihr habt's auch gar nicht, ihr habt ja so schnell reagiert, dass die Uni sich ja überhaupt gar nicht positionieren konnte. Also insofern, man weiß jetzt gar nicht, erstens, wie der Protest ausgegangen wäre, sagen die, also sagt jetzt Uni, die Unileitung. Zweitens, ihr habt's ja auch gar nicht drauf angelegt zu gucken, wie wir eigentlich mit sowas umgehen würden. Insofern, was wollt ihr von uns so? Also die Kasse hat dann sofort das verlegt. Daraufhin haben wir auch aufgehört zu flyern, logischerweise, weil es merkwürdig gewesen wäre, zu einer Veranstaltung einzuladen, die es an der Uni zumindest nicht mehr gibt, sind dann auch zu dieser Kass-Veranstaltung gegangen in den Räumlichkeiten irgendwie mit ein paar Leuten. Da hatten die dann auch irgendwie einige Polizeiwannen abgestellt, so einfach nichts. Ne? Da sind ein paar Leute hingegangen, haben da irgendwie zwei Fragen gestellt und nichts weiter. Und dann ist da lange Zeit einfach gar nichts drauf passiert. Also es gab jetzt zu dem Flyer selber, wie gesagt, der lag ja kaum aus. Also insofern, nach einmal Flyern kriegt man da gar keine Rückmeldung in der Regel. Gab es gar keine Resonanz, sondern das Ganze wurde überhaupt erst wieder relevant, als wir gegen diesen Flyer, der war auch noch auf unserer Homepage hochgeladen, eben eine einstweilige Verfügung bekommen haben von Baborowskis Anwälten, dass wir diesen Flyer nicht mehr weiter verbreiten dürfen, weder in schriftlicher Form noch den auf unserer Homepage haben dürfen oder irgendwas. Und das war überhaupt erst der Einstieg, sich dagegen gerichtlich zu wehren und das weiter öffentlich zu diskutieren. Also ich bin auch der Meinung, da hat sich der Baborowski gut selbst ins Knie geschossen. Das hätte keine Sau interessiert, ob wir einmal einen Flyer verteilt hätten. Das wäre einfach unter den Tisch gefallen. Fertig. Er selber hat eigentlich diesen Fall erst so groß gemacht, indem er jetzt meinte, er muss da jetzt Rechtsmittel gegen einlegen.
Der Aster wehrte sich rechtlich gegen die einstweilige Verfügung.
Und zwar im ersten Moment gar nicht so ganz klar, was das heißt. Wir haben, wie gesagt, eine einstweilige Verfügung bekommen. Da stehen dann irgendwie auch so Sachen, Streitgegenstand 20.000 Euro, was weiß ich so. Da kann man natürlich irgendwie als Nicht-Juristin erstmal überhaupt gar nichts mit anfangen. Weiß irgendwie nicht, was das soll und so. Haben dann vorsorglich, verteilt haben wir den Flyer eh nicht mehr, haben den vorsorglich erstmal von der Seite runtergenommen, haben uns dann eben anwaltlich beraten lassen wollten. Also es war schon relativ früh klar, dass wir das nicht einfach quasi auf uns sitzen lassen wollen, sondern dass wir das auch gerichtlich durchstreiten möchten und das auch weiter thematisieren wollen. Genau, und deswegen haben wir dann gegen diese einstweilige Verfügung eben Widerspruch eingelegt. Noch so ein bisschen ein Knackpunkt an der Sache war, dass Baborowski die Verfügung vor dem Landgericht Köln erwirkt hat. Wussten wir irgendwie zuerst auch nicht so, hey, wir sitzen in Berlin, der sitzt in Berlin, wir sitzen in Bremen, was hat jetzt irgendwas in Köln damit zu tun? Ist aber im sozusagen Internetrecht so, dass sich die Leute die Standorte aussuchen können, weil man natürlich jetzt, wenn irgendwas auf einer Homepage steht, das nicht örtlich eingrenzen kann, wo ja, wo nein. Und da meinte unsere Rechtsberatung damals zumindest, hätte er sich halt ein Landgericht ausgesucht, was eben den Ruf hatte, sehr mutwillig, also sehr leichtfertig einstweilige Verfügung zu erlassen.
Das Verfahren endete mit einem Teilerfolg für den Bremer Aster. Der Spiegel berichtete am 21. März 2017:
Für den Aster der Uni Bremen ist die Sache klar. Jörg Baborowski, Professor an der Humboldt-Uni Berlin, verbreitet brutale, gewaltverherrlichende Thesen. Das sei Hetze, die das Belagern und Anzünden von geflüchteten Unterkünften verharmlosend als natürliche Reaktion verärgerter BürgerInnen darstelle, schrieben die Studentenvertreter in einem Aufruf im vergangenen Oktober. Damit wollten sie einen Auftritt des Historikers an der Uni Bremen verhindern, letztlich erfolgreich. Mit der Titulierung als Hetzer, Rassist und Rechtsradikaler im Aufruf vom Herbst 2016 wollte Baborowski sich nicht abfinden. Er erstritt eine einstweilige Verfügung gegen die Studentenvertreter, die vom Kölner Landgericht jetzt bestätigt wurde und dennoch nur ein Teilsieg des Historikers wurde. Denn die Richter verboten dem Aster zwar die Nutzung sinnentstellender Zitate, als rechtsradikal darf der Berliner Professor aber weiterhin bezeichnet werden. Das sei als Meinungsäußerung gedeckt, heißt es in dem Urteil. In zwei Fällen attestieren die Juristen den Bremer Studenten sinnentstellende Falschzitate.
In der Presse und zum Beispiel auch von dem Dachverband der deutschen Hochschullehrer oder weiß ich nicht was und auch von der HU und so weiter ist ja Meinungsfreiheit viel ein Argument, was dazu angeführt wird, Baborowski zu flankieren und zu sagen, so ja, und wenn ihr dem jetzt sozusagen, wenn ihr da kontra aufruft, dann würde das doch die Meinungsfreiheit untergraben. Wo sich schon einige in diesem ganzen Rechtsstreit von unserer Seite auf den Standpunkt gestellt haben, nein, warum, aber andersrum ist doch unsere Meinungsfreiheit auch flankiert. Ich finde diese Gegenüberstellung Jetzt darüber zu streiten, wessen Meinungsfreiheit jetzt eigentlich eingeschränkt wird, finde ich ein bisschen fehlgeleitet, ehrlich gesagt. Weil erstens, man bei diesen ganzen, man darf an deutschen Unis nichts mehr sagen. Der arme Babarowski, die armen Hochschullehrer, der arme Sacharzin, die armen bla bla bla. Finde ich schon mal, ehrlich gesagt, keinen Standpunkt, mit dem man sich ernsthaft auseinanderstellen muss. Allein schon angesichts der Tatsache, dass dieses sich drüber beklagen und darüber heulen einfach irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Dutzend Meter wahrscheinlich an bedrucktem Papier irgendwie ausmachen. Also da würde ich erstmal den Vorwurf zurückweisen, dass sie meinen, die können ja gar nichts mehr sagen, weil das erzählen die ganz schon oft. Und auf der anderen Seite muss man sich, finde ich, also mir wird's eher darum gehen, nicht zu sagen, oh, jetzt wird da die Meinungsfreiheit tangiert oder nicht, sondern halt sich inhaltlich mit den Positionen auseinanderzusetzen, die der Mensch vertritt, und dann zu sagen, was gibt's da eigentlich zu kritisieren oder vielleicht auch nicht. Und wenn man die irgendwie ganz prima findet, dann muss man halt vielleicht darüber streiten. Aber jetzt gerade anlässlich dieser Veranstaltung würde ich sagen, das kann man machen, aber das kann man nicht machen auf einer Veranstaltung, wo der auf dem Podium sitzt und sein Buch vorstellt und man höchstens irgendwie ein, zwei Nachfragen liefern kann. Das ist ein Format, das ist überhaupt gar nicht weder dazu gedacht und deswegen auch überhaupt gar nicht dazu geeignet, sich wirklich mit irgendwas inhaltlich zu befassen. Und wenn es jetzt bei der Veranstaltung wirklich nur darum geht, dass er sich da hinsetzt und in einem unkritischen Rahmen seinen Käse verbreiten kann, dann bin ich auch nicht der Meinung, dass das so stattfinden soll in der Form. Sondern jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn sich jetzt die Uni auf den Standpunkt stellen will, aber das sind doch ganz streitbare Thesen oder sowas, dann soll man halt darüber eine Diskussionsveranstaltung machen und dann über diese Thesen reden, statt das jetzt irgendwie wirklich so rein juristisch auf die Ebene zu ziehen von, ja, weiß ich nicht, darf man jetzt solche Veranstaltungen machen oder nicht? Das finde ich eine sehr langweilige Frage. Und auch dieses ganze Ding von, dann können sich, wenn man das und das macht, dann können sich die Rechten irgendwie als Opfer stilisieren. Ja, das machen sie auch, selbst wenn man die Aktion unterlässt. Also würde es halt eher andersrum fassen. Ich finde es wichtig, sich gerade als Studie auch damit zu befassen, was eigentlich die einzelnen Akteurinnen einer Hochschule von sich geben. Das betrifft nicht nur Profs, aber natürlich dadurch, dass die irgendwie sozusagen mehr politisches oder wissenschaftliches Gewicht in die Waagschale werfen, kann es schon einen Unterschied machen, ob das jetzt ein Babarowski sagt oder ob ich das jetzt sage, allein schon, weil dem einfach mehr Leute zuhören und Leute das für wichtiger nehmen. Insofern soll man sich damit schon irgendwie auch, soll man das schon auch kritisch auf dem Schirm haben. Was ich wiederum aber keine gute Befassung finde oder keine ausreichende Befassung ist, wenn das dann am Ende, wenn dahinter irgendwie scheinbar nicht so richtig Gründe stehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel zum Lucke nur zu sagen hat, nein, was ich an dem finde, kann ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig sagen. Also irgendwie ist der blöd, aber warum, da bleibe ich jetzt auch jeder Antwort schuldig. Also irgendwie, ich finde das wichtig, antifaschistischen Protest an der Uni zu machen, aber damit der irgendwie auch eine Substanz hat, finde ich es ebenso wichtig, sich zumindest in den Grundzügen mit dem auseinanderzusetzen, was die einzelnen Akteurinnen auch sagen, die auch darin überhaupt erstmal ernst zu nehmen, damit man ernsthafte Kritik daran äußern kann.
In der Zeit nach dem Streit mit Babarowski kam es auf dem Campus zu mehreren Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund. Der AStA gab in einer Pressemitteilung am 29. August 2018 Folgendes bekannt.
Auf dem Campus tauchten zuletzt Plakate der identitären Bewegung und Sticker der jungen Alternative auf. Im Sommer 2018 sorgte das Outing einer Grundschullehramtsstudentin als Neonazistin und Akteurin der völkischen Bewegung für Aufruhr. Die Aktiven des betroffenen Studiengangs und der AStA organisierten zwei Veranstaltungen zur Auseinandersetzung mit rechtsextremen Strukturen und dem Umgang mit ihren AnhängerInnen innerhalb der Universität und darüber hinaus. Ein Engagement des Rektorats gegen NeonazistInnen blieb aus, die Universitätsleitung lenkte die Diskussion stattdessen auf die Persönlichkeitsrechte der Studentin, die sie durch das Outing verletzt sahen, und nahm sie öffentlich in Schutz. Dieses Verhalten kritisiert der AStA aufs Schärfste.
Ja, der Fall war, dass letzten Sommer im Juni an der AStA-Bürotür eine Studentin aus dem Grundschullehramt geoutet wurde als völkische Siedlerin. Das völkische Siedlertum ist quasi so eine Unterströmung im Neonazi-Klüngel, der sehr, sehr, sehr krass und ich glaube am krassesten tatsächlich in diesem ganzen Klüngel so diese Blut- und Boden-Ideologie und so ein heidnisch, ein bisschen eso-religiös-mäßiges Ding haben. Und genau, da ist aufgedeckt worden, wissen wir auch nicht von wem, dass eine Studentin sich in den Gefilden bewegt, ihre Kinder beispielsweise auch zu diesen Sommercamps, Sturmvogel heißen die, vom Sturmvogelleuch organisiert zu den Sommercamps schickt, wo eben dann entsprechende Neonazi, weiß nicht, ob es Clans sind, aber so Neonazi-Familien über Generationen gewachsen da ihre Kiddies hinschicken und die dann im Führerbunker sitzen und Frühsport morgens machen und sich mit Sikal begrüßen. Die schickt die dir eben auch hin, nimmt auch an entsprechenden Festivitäten teil, nachweislicherweise. Und dann gab es aufgrund dieses Outings, was wir nicht selbst gemacht haben, aber doch geduldet haben, dass die eben an unserer Tür aushängt und das auch bewusst nicht abgehangen haben, gab es einen Streit, weil einerseits die betroffene Studentin dasselbe auch erfahren hat und natürlich verlangt hat, dass wir das abnehmen. Und auf der anderen Seite auch die Unileitung darauf bestanden hat, dass wir das eben entfernen müssen. Wir haben nicht darauf reagiert, wobei dann das Rektorat auch meinte, die würden ihrer Rechtsaufsichtspflicht nachkommen und dann einfach Leute vom Raumdezernat schicken, die Sachen dann immer entfernen und uns dann die Reinigungskosten in Rechnung schicken. Soweit ich weiß, sind die Reinigungskosten immer noch nicht in Rechnung gestellt worden, aber das war dann so, dass dann diese Sachen da immer wieder an unserer Tür aufgetaucht sind und wir mehrmals am Tag dann die Leute vom Raumdezernat gekommen sind, um das abzumachen. Und auch da war es halt so, zum Beispiel bei dieser Veranstaltung mit Andrea Röpke, und da war der Konrektor für Studium und Lehre, Herr Hoffmeister, auch da und hat sehr, sehr darauf gepocht, dass man doch jetzt die Persönlichkeitsrechte dieser Studentin respektieren muss und dass das einfach irgendwie eine Aktionsform ist, die überhaupt gar nicht geht, und hat sich so ein bisschen dazu bekannt, Rechtsextremismus riecht schlimm, aber Linksextremismus auch. Und das war im Grunde die Befassung. Dann gab es eben noch einen Spiegelartikel dazu, der, glaube ich, auch überregional erschienen ist zu der Sache. Und da haben sich sehr, sehr viele Leute sehr, sehr wütend geäußert. Also haben uns viele wütende Mails geschrieben. Ich persönlich hatte auch irgendwie da das Interview gegeben und hatte auch irgendwie ein Foto in dem Spiegelartikel drin und so. Und habe dann auch irgendwie mehrere, eine ganze Beleidigung bekommen, ganz viel, aber auch eine Morddrohung dann über mein persönliches Facebook. Und auch da, also da war so ein bisschen dann der Witz an der Sache, dass irgendwie Monate später dann das Rektorat das irgendwie über Ecken erfahren hatte, dass es so eine Morddrohung gab, sich dann ganz betroffen gezeigt hat, meinte so, oh, warum hätte ich das denen dann nicht gesagt? Und dann war ich ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, warum sollte ich? Das ist nicht mein bester Freund, das ist sicher nicht der Erste, zu dem ich renne, wenn ich ein Problem habe. Und auch wenn, was sollen die denn machen? Also so. Und dann war halt seine Befassung damit auch zu Ende, als dann irgendwie, der wollte halt wissen, ob ich bei der Polizei war oder nicht damit. Und ich so, ja. Und dann meinte er auch so, ja, so Leute, die sowas machen, die sind halt dumm.
Trotz der Drohungen ist Irina weiter politisch aktiv.
Also organisiert und ja, richtig in einen Aktivismus getreten bin ich schon erst während des Studiums. Damals irgendwie noch, also eigentlich ohne großartig allgemeinpolitische Bezüge, noch in den Protesten, ich glaube 2014 gegen die Kürzungsbeschlüsse im Akademischen Senat wegen des Wirtschaftsplans 2020. So, und dann bin ich da sozusagen dabei geblieben und mache jetzt aktuell weniger generische Hochschulpolitik sozusagen, sondern verorte mich als Referentin für Antifaschismus. Natürlich irgendwie primär im Antifaschismus.
Abgesehen vom Widerstand gegen Rechtsextremismus gab es an der Uni Bremen noch andere Gründe zum Protest.
Also auf jeden Fall, wie gesagt, 2014, 2015 waren diese großen Proteste gegen den Wissenschaftsplan 2020. Bei Barowski war ein großes Thema, die Prüfungsordnungsänderungs bezüglich Wiederholungsversuchen war ein großes Thema, was lange gelaufen ist, wo am Ende nicht so viel bei rumgekommen ist, aber es hat uns auf jeden Fall sehr lange beschäftigt. Anwesenheitspflicht ist immer ein Thema, was so unterschwellig mitläuft. Eine Frage, die jetzt in dem Sinne ein bisschen von der Agenda gerückt wurde, weil man jetzt mittlerweile tatsächlich aufs Bremer Hochschulgesetz verweisen kann, sagen kann, naja, da steht es doch drinne, dass das in der und der Form nicht zulässig ist, aber trotzdem halten sich die Leute nicht dran. Also es ist vielleicht tatsächlich weniger eine richtig dolle politische als eine Hinterher- und Aufräumarbeit mittlerweile.
Politisches Engagement kostet Zeit. Zeit, die sich im straff getakteten Bachelor- und Mastersystem längst nicht mehr alle Studierenden nehmen wollen oder können.
Was mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass man in der Hochschulpolitik eigentlich nur Langzeitstudentinnen am Start hat. Und dass einem das irgendwann auch auffällt, dass man gar keine Leute mehr kennt, die in Regelstudienzeit studieren. Insofern, ich weiß gar nicht, ob das zutrifft, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn man den Druck hat, in Regelstudienzeit fertig zu werden, dass man da mehr oder weniger durchrennt und auch dann in dem Moment auch berechtigterweise keine Kapazitäten mehr hat, um sich jetzt großartig mit Hochschulpolitik auseinanderzusetzen, ist das eine. Und zum anderen dann auch irgendwie, wenn man tatsächlich straight 3 Jahre, vielleicht 5 Jahre halt nur an der Uni ist und dann irgendwie runtergeht und seinen Abschluss hat, ist auch weniger ein Bedürfnis danach gibt, jetzt zu gucken, wie das hier ausgestaltet ist, weil es gar nicht eine Art Lebensmittelpunkt sein soll, dauerhafter, sondern es ist natürlich jetzt von den Zeitkapazitäten her schon ein Mittelpunkt, weil man irgendwie ganz viel da und muss irgendwie ganz viel Stuff irgendwie erledigen und so. Aber dass man jetzt sagt, über meinen Lehrplan hinaus interessiert mich noch am besten irgendwie noch direkt Hochschulpolitik, also weil ich sag so Prüfungsordnung oder sowas, dass sich die Leute da irgendwie nicht so viel mit auseinandersetzen wollen. Kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen die Widersprüchlichkeit hat von, wenn ich jetzt mich zum Beispiel irgendwie mit einer Prüfungsordnung auseinandersetzen will und möchte, dass die mehr meine Interessen berücksichtigt, dann heißt das erstmal, dass ich ganz viele Interessen in dem Semester oder in dem Jahr zurückstellen muss, also dann konkret gerade irgendwie meine Seminare nicht auf die Reihe kriege, konkret irgendwie meine Prüfung nicht geschrieben kriege oder was auch immer, um dafür dann irgendwie abstrakt irgendwie eine bessere Prüfungsordnung zu bekommen. Das ist auch kein besonders attraktives Angebot. Das ist, glaube ich, aber ein Schuh, wo es Gründe gibt, sich den nicht anziehen zu wollen.
Wie wichtig ist Politik für die Studierenden der Uni Bremen heute noch? Bei den Studierendenratswahlen 2019 zum Beispiel haben nur 10% aller Wahlberechtigten in Bremen überhaupt ihre Stimme abgegeben. Wir haben uns auf dem Campus umgehört, wie die Studierenden zur Unipolitik stehen. Gehen sie wählen? Und wenn ja, warum? Oder warum nicht?
Weil ich, seitdem ich hier studiere, einfach jedes Jahr wählen gehe, weil es sich meistens so anbietet, wenn ich in der Uni bin. Und weil die Informatiker an der Uni einem noch Waffeln anbieten, wenn man wählen gegangen ist.
Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht mitbekommen. Und zweitens sind wir auch irgendwie da voll raus, weil, oh, ich kann das nicht erklären, wir studieren Jura und irgendwie hat man hierzu nicht so den Draht. Wir sind da ganz hinten bei GW 2.1 und man ist da einfach raus, keine Ahnung, wir sind ein bisschen abgeschnitten.
Ich interessiere das nicht, weil ich meine Masterarbeit schreibe seit einer ganzen Weile und irgendwie nicht mehr den ganz krassen Bezug sehe zu Veränderungen, die für mich relevant sind. Also, das heißt Veränderungen, die für mich relevant sein sollten, aber ich habe meinen Fokus einfach komplett auf meine Masterarbeit gelegt und alles drumherum ausgeblendet.
Ich finde es auch wichtig, dass die Studierenden, die in der Uni studieren, auch entscheiden können, wer die vertretet. Und ich weiß auch persönlich, es ist eine sehr, sehr geringe Quote, die wählen geht. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mich beschwerde und trotzdem nichts dafür tue, dass sich was ändert, dann es bringt auch nicht viel. Also ich würde mich schon gern ein bisschen mehr informieren, wie das genauer dann alles abläuft und was man eigentlich mit Politik überhaupt machen kann, weil es gibt auch viele Sachen. Aber ja, mit dem Studium ist es manchmal ein bisschen schwer.
Nein, ich habe nichts von den Wahlen mitbekommen. Ich weiß nicht mal, wo man sich informiert irgendwie über solche Wahlen oder so. Und ich wurde selbst auch gar nicht angesprochen darauf. So. Weder von irgendwelchen Kommilitonen oder, keine Ahnung, Seminarleitern oder so.
Aber ich finde das total undurchsichtig. Also mir sind die ganzen Gremien und die ganzen Wahlvorgänge noch nicht vertraut. Genau. Und dann kommt noch hinzu irgendwie eine Wahl. Benachrichtigung und diese wird gewählt und das wird gewählt und dann weiß ich oft gar nicht, ah ja, wofür ist das jetzt und wie genau, welches Gremium und wer sitzt da alles drin und also das finde ich sehr undurchsichtig und deswegen ist da mein Interesse. Ich mache es dann irgendwie, wenn es anfällt meistens, aber die Priorität ist nicht ganz hoch.
Ich war leider nicht wählen, weil ich anscheinend so in meiner eigenen Blase gefangen bin. Also es steht so viel organisatorisch auch innerhalb von meinem Studiengang an und dann auf der Arbeit und dann gründe ich gerade noch ein Start-up und es ist irgendwie, irgendwann müssen wir Grenzen setzen und irgendwie ist dann dieser Blick für anderes so völlig eingeschränkt, leider.
Mit dieser Folge endet Wir sind die Uni, unser Podcast zu 50 Jahren Aktivismus an der Uni Bremen. Wir bedanken uns bei allen InterviewpartnerInnen, bei unseren ZuhörerInnen und der Universität Bremen für die Förderung. Aufgenommen, eingesprochen und produziert haben den Podcast Lea Bussers, Luise Eckhardt, Inga Kemper und Lennart Edel.